oder manche von uns nähren ja manchmal den Wunsch, dass sie ein paar Jahre ihres Lebens zurückdrehen könnten. Wir wollen heute die Zeit einmal etwas zurückdrehen. Und zwar möchte ich anknüpfen an meinen Dienst vom Dezember. Ich möchte heute fortfahren mit dem Thema Wachablösung in der Zeitenwende. Lese dazu auch noch einmal das Wort aus Jesaja 8, das wir im Dezember schon hörten, von Vers 22 an. Es ist ein Wort, was sich anfangsweise erfüllt hat bei der Geburt Christi und das sich in der Endzeit noch einmal im vollen Sinne erfüllen wird an dem Volke Israel. Und es wird aufwärts schauen und wird zur Erde blicken und siehe Drangsal und Finsternis, angstvolles Dunkel und in dichte Finsternis ist es hineingestoßen. Jedoch, das ist ein wunderbares Wort Gottes, jedoch, es bleibt nicht Finsternis im Lande, welches Bedrängnis hat. Dann heißt es in Vers 2, das Volk, das im Finsteren wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Ich durfte bei meinem letzten Dienst schon darauf hinweisen, dass die vier Advente, die die alte Kirche schon seit langer Zeit gefeiert hat, auch ein Hinweis sind auf die viermal tausend Jahre seit dem Falle Adams bis zur Zeitenwende der Geburt oder aber des Auftretens Jesu Christi. Ich darf das so sagen für die Brüder, die sich genauer damit beschäftigen. Man weiß nicht ganz genau, wann diese 4000 Jahre endeten, ob mit der Geburt Christi oder mit seinem ersten Auftreten in Galiläa. Das ist also eine Zeitdifferenz, die wir in Rechnung stellen müssen. Denn es ist außerordentlich schwierig, das nach den Angaben der Bibel zu berechnen. Diese 4000 Jahre sind vier Gottestage. Deshalb auch vier Advente. Es sind lichtlose Tage und das Einzige, was in diesen Tagen geleuchtet hat, in diesen vier Gottestagen, das war die Lampe des prophetischen Wortes, die ja leuchtet an einem dunklen Ort, zur Orientierung des Gottesvolkes. Und die Propheten Israels waren die Träger dieser Leuchte des prophetischen Wortes. Sie näherten sich zum Kommen Jesu hin, dann war auch noch eine Zeit, wo es überhaupt keine Propheten mehr gab, bis zu dem größten Propheten Johannes dem Täufer. Dieser Schlüssel der Jahrtausende ist uns ja von Petrus gegeben. Er knüpft an dem Psalm des Mose, fügt aber dann noch etwas hinzu im 2. Petrus 3. Er sagt, ein Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Es ist also ein Gottestag. Unser Tag hat 24 Stunden, der Gottestag hat 1000 Jahre. Aber es gilt auch das eine, ein Tag in einer Zeitqualität gefüllt wie 1000 Jahre. Denken wir doch nur an den Tag der Geburt Christi oder den Tag seines Sterbens. Oder gar den Tag seiner Auferstehung und Thronerhöhung. Oder den Tag der Sendung des Geistes in diese Welt. Was waren das für Tage, gefüllt mit göttlicher Qualität? Ein Tag wie 1000 Jahre. Der Weltgeschichte. Ein heilsgeschichtlicher Tag Gottes kann weit mehr beinhalten als 1000 Jahre Weltgeschichte mit ihren Kriegen und mit ihren Unterdrückungen. Und mit all dem Leid, das damit verbunden ist. Und nachdem die Lichtlein der Propheten alle ausgebrannt waren, da kam dann das Licht der Welt in diese Welt hinein. Das war die erste große Zeitenwende. Dass Petrus diese Sache wirklich prophetisch verstanden haben will und dass er damit nicht nur meint, dass bei Gott die Zeit einen anderen Charakter hat. Das beweist, dass er in demselben Kapitel mit folgender Segnung schließt. Ihm, das heißt Gott, sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag, nicht der Ewigkeit, das ist Unsinn, Tag der Ewigkeit, sondern wie es wörtlich heißt, als auch auf den Tag des Äons. Und das ist der große Sabbattag Gottes, das siebte Jahrtausend der Messias-Herrschaft. Darauf warteten die Juden, der Tag des kommenden Äons. Wir gehen ja heute dem sechsten Jahrtausend, dem Ende des sechsten Jahrtausends entgegen. Aber durch die Zeitverschiebung, die ich vorhin angedeutet habe, brauchen wir uns nicht auf das Jahr 2000 zu fixieren. Das kann getrost noch etwas darüber hinausgehen. Aber das nur nebenbei. Ein Bruder hat einmal verächtlich gesagt, leider war es ein Bruder aus unseren Kreisen, als er dieses Zeugnis hörte, wir wollen doch Gott nicht zu einem Rechenschieber machen. Wissen Sie, Gott ist der Schöpfer, er ist selbstverständlich der größte Künstler, der größte Architekt, der größte Physiker, aber auch der größte Mathematiker. Und er gestaltet seinen Heilsplan nach bestimmten Zeitmustern. Er durchmustert ihn in Äonen. Er teilt ihn aber auch ein in diese Jahrtausende. Die sechs Jahrtausende, die einmünden in das große Sabbatjahrtausend, womit dann die Werktagswoche abgeschlossen ist. Er gestaltet seinen Heilsplan manchmal auch in Jahrwochen. Denken wir an Daniel 9. Er setzt in die Zeit dieser Welt seine göttlichen Heilsstrukturen hinein. Ich darf Ihnen einmal etwas sagen. Es ist ja oft vom Augenblick die Rede. Wir werden Jesus sehen und ihm entgegengerückt in die Luft in einem Augenblick. Dazu sagt der jüdische Talmud, der Augenblick der Heiligen Schrift ist der 58.886. Teil einer Minute. So genau haben es die Juden genommen. Wenn ich im dritten Schuljahr die Freude oder die Plage hatte, die Kinder einzuführen in die Längenmaße in Mathematik, wir dann besprochen haben Meter und Zentimeter und Millimeter, natürlich beginnt man dann erst mit den alten Maßen, mit dem Fuß und mit der Elle. Dann haben die Kinder das Klassenzimmer abgewandert mit ihren Füßen und mit der Elle die Bank ausgemessen und schließlich die modernen Maßen. Dann kam immer der Punkt, wo ich den Eindruck hatte, einige haben es kapiert und im Kopfrechnen wurde dann die phänomenale Frage gestellt. So, nun beantwortet mir bitte mal, was ist mehr, ein Meter oder 10 Dezimeter? Und da waren immer einige, die sagten 10 Dezimeter. Das konnte man aber gar nicht oft genug machen. Die Kinder warteten darauf. Was ist mehr? 100 Zentimeter oder 1 Meter? 1000 Millimeter oder 10 Dezimeter? Bis es auch dann der Dümmste verstanden hat. Und so, wie unser Grundmaß verschieden eingeteilt werden kann, teilt auch Gott seine Heilsgeschichte nach verschiedenen Maßen ein. Deshalb heißt es in Hebräer 1, in dem Sohn Gottes ist das All erschaffen. Das All mit seinem Raum und mit seiner Materie. Dann heißt es aber auch im Grundtext, in dem Sohn Gottes sind die Äonen erschaffen. Die Zeiten Gottes. Und das kann Ihnen jeder moderne Physiker bestätigen. Es gibt keinen Raum ohne die zugeordnete Zeit. Ohne die Zeitkomponente gibt es kein Weltenall, keine Materie. So genial ist unsere Bibel. In dem Sohn Gottes sind die Äonen erschaffen. Und da möchte ich in Zukunft dieses Wort von dem Rechenschiebergott nicht mehr hören. Jesajas 9,6 heißt es von ihm, dem Immanuel, in dem sein Name ausgebreitet wird. Er sei ein wunderbarer Ratgeber, ein starker Gott. Nun lasse ich eines aus, ein Fürst des Friedens und der Vater der Ewigkeit. Oder wie es die Septuaginta sagt, der Vater der kommenden Äonen. Ja, das ist wahr. Wie aus einem Vater Kinder kommen, so strömen aus dem Christus die Äonen Gottes heraus, die der Vater in ihm und durch ihn konzipiert und erschaffen hat. Der Grieche kennt zwei Begriffe für die Zeit. Einmal Chronos. Denken Sie an den Chronometer, Chronologie. Das ist der Zeitenfluss, und der Grieche dachte, dieser Zeitenfluss hat weder einen Anfang noch ein Ende. Stellen Sie sich einmal an einen strömenden Fluss, beschauen Sie sich das Wasser und Sie werden feststellen, es fließt ununterbrochen, unaufhörlich. Kaum hat man es beobachtet, kommt schon die nächste Welle. Aber dann gibt es einen anderen Begriff, der heißt Kairos. Kairos ist der Zeitpunkt, der Heilstermin Gottes, gefüllt mit wunderbaren göttlichen Qualitäten und Gelegenheiten auch für uns. Dadurch schneidet der lebendige Gott senkrecht von oben den Zeitenfluss mit diesen göttlichen Kairoi, mit diesen Heilsterminen seines Handelns. Und er löst damit jedes Mal gewaltige Umbrüche aus. In Apostelgeschichte 1 fragen die Jünger den Herrn Jesus, stellst du zu diesem Zeitpunkt dem Israel das Reich wieder her? Königliche Herrschaft David. Und der Herr sagt ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeiten, Schronoi, und Zeitpunkte, Kairoi, die der Vater in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Ihr werdet aber Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an das Ende der Erde. Wenn Gott eingreift in die Weltgeschichte, um sie zu seiner Heilsgeschichte umzugestalten, erfolgt jedes Mal eine Zeitenwende. Wir könnten auch sagen, eine Wendezeit. Eine Zeitenwende, die oft angefüllt ist mit großen kulturellen, geistigen, geschichtlichen, religiösen und politischen Umbrüchen. So wie es zur Zeit Jesu war, am Ende des vierten Gottestages. Ich möchte einen Vergleich wählen. Vielleicht hören Sie auch gelegentlich einmal eine Symphonie von Haydn oder von Mozart oder von Beethoven. Wenn dann ein neuer Satz beginnt, dann ist ein ganz neuer Klangcharakter da. Vielleicht auch ein ganz neues Thema, und er wird ja dann auch im Lateinischen anders bezeichnet. Oder ein anderes Bild, da haben wir Staffelläufer. Und der eine Staffelläufer ist am Ende seiner Strecke, er übergibt den Stab bereits dem nächsten Läufer und läuft noch eine Weile mit ihm mit, während der nächste Läufer bereits anläuft. In solchen Wendezeiten und Zeitenwende gibt es solche Stabübergaben. Und die Zeitenwende zur Zeit der Geburt Jesu und seines ersten Auftretens in Israel ist ein Beispiel für die Zeitenwende, in die uns Gott hineingestellt hat, die wir am Ende des sechsten Gottestages leben und ausschauen auf das Kommen des großen Sabbatjahrtausends Gottes. Und auch heute ist eine solche Übergabe des Staffelstabes bereits am Kommen. Die Gemeinde geht ihrer Vollendung entgegen. Der andere Läufer läuft bereits an. Das wird Israel sein, das erneuerte Israel, das die Fackel von der Gemeinde übernimmt und weiterträgt. Aber die beiden laufen noch eine gewisse Zeit nebeneinander her. Zu der Wendezeit und Äonenwende der Geburt Christi möchte ich ein Wort lesen aus Galater 4, 3 bis 4. Also auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elementarmächte der Welt oder unter die Elementarmächte des Kosmos. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geworden aus einem Weibe, geworden unter Gesetz, damit er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ein wunderbares Wort von der Zeitenfülle. Ja, es hat sich eine Zeit erfüllt. Sie ist alt und müde geworden. Nun beginnt eine neue, junge, frische Zeit. Der neue Bund in Jesus Christus, dem Messias. Diese ganze Zeitenwende damals ist ein Vorbild für die Zeitenwende, in der wir heute stehen. Ich möchte dazu einen Text lesen, wo sich ein alter Gottesmann mit einem Kindlein trifft und ihm begegnet. Und wo er an diesem Kindlein zur Ruhe kommt. Und in diesem alten, müden Gottesknecht, Gottesmann, sehen wir eine Zeit, die dem Ende entgegengeht. Und in dem Kindlein sehen wir die neue, junge Zeit, frische Zeit. Ich lese den Text aus Lukas 2, 25 bis 32, ein wenig verändert nach dem Grundtext. Und siehe, es weilte in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Er schaute aus auf den Trost Israels. Und das ist der Messias. War so ein Mann, der auf den Messias gewartet hat. So wie wir heute auf die erneute Wiederkunft Jesu Christi in Herrlichkeit war. Und Heiliger Geist ruhte auf ihm. Jetzt kommt eine sehr schöne Aussage. Und es war ihm vom Heiligen Geiste aus eine Wegweisung oder eine prophetische Weisung geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, bevor er nicht den Christus des Herrn, das heißt, den Messias Jahweh geschaut habe. Eine prophetische Weisung des Geistes. Und er kam in der Kraft des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um nach der gewohnten Sitte des ihn betreffenden Gesetzes zu handeln, da empfing auch er ihn, umschloss ihn mit seinen Armen und segnete Gott mit den Worten: Nun, o Machthaber, entlässest du deinen Sklaven in Übereinstimmung mit deinem Worte in den Frieden hinein. In den Frieden hinein. Denn meine Augen haben deine Rettung gesehen, welche du zubereitet hast vor dem Angesicht aller Stämme, nicht aller Völker, sondern aller Stämme. Ein Licht zur Enthüllung für die Weltvölker und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Ein wunderbarer Text, den wir nun unserer Betrachtung zugrunde legen wollen. Hier haben wir einen müden Gottesknecht, der müde geworden ist durch die Länge des Weges. Das dürfen wir sagen. Es gibt manche Diener des Herrn, die treu gedient haben, wie dieser Simeon. Manche Gottesknechte, die durch die Weite des Weges müde geworden sind. Du wirst Paulus war, der da sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und das wäre weit besser, als hier zu bleiben. Er nennt Gott einen Machthaber oder einen Despoten. Im Grundtext steht das Wort Despot. Da werden Sie wieder einmal sagen, das ist so typisch für das Gesetz. Wir als Leibesgemeinde würden doch Gott niemals so anreden. Ja, Paulinisten sollten Paulus sorgfältig kennen. 1. Timotheus 6. Vers 14, dort wird von der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus gesprochen, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleinige Despot, der glückselige und alleinige Machthaber. Wenn wir Gott Abba nennen, lieber Vater, dann immer auch in dem Sinn Jesu aus Johannes 17, rechter Vater und heiliger Vater. Er ist auch für uns der Pantokrator, der Allherrscher und Allmächtige, der Machthaber, dem wir dienen. Der König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, welchem Ehre sei in ewige Macht. Amen. Ja, so sei es. Diesen Machthaber segnet auch der Sklave Simeon. Wir sind doch Kinder Gottes, wir sind doch Glieder seines Leibes. Aber ausgerechnet Paulus bezeichnet sich immer wieder als einen Sklaven Jesu Christi. Er hat diesem Herrn und Machthaber in Treue gedient. Und ich glaube, dieser Simeon hätte zugestimmt, wenn wir in dem schönen Lied singen, das wir leider nicht in den Lobgesängen haben. Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Wir dürfen ihn in Demut Vater nennen. Wenn wir nur treu auf seinen Wegen gehen, so sehen wir ihn vor zarter Liebe brennen. Dies Wort gibt uns im Kampfe Kraft und Mut. Der Herr ist gut. Dann der schöne Vers. Der Herr ist gut und teilt sich willig mit. Sein Wesen ist ein Brunnen guter Gaben. Er geht uns nach und fragt bei jedem Schritt, ob wir nicht was von ihm zu bitten haben. Wo ist ein Herr, der so mit Knechten tut? Der Herr ist gut, wer diesen Glauben schmeckt, wird nimmermehr aus seinen Diensten gehen. Hier wird erst recht, was Freiheit sei, entdeckt. Hier kann der Geist im rechten Adel stehen. Nichts ist umsonst, was hier der Glaube tut. Der Herr ist gut. Johann Jakob Rambach hat dieses wunderbare Lied gedichtet. Ja, das hätte Simeon sicher auch gesagt. Aber er hat eine Sehnsucht. Er möchte gern entlassen werden aus dem Dienst, der müde Gottesknecht, der nun dem Urheber eines neuen Bundes begegnet, dem Kindlein Jesus. Und es steht eigentlich das Wort im Griechischen, das vom Ausgespanntwerden eines Tieres berichtet. Stellen Sie sich vor, ein Ochse oder ein Esel, der den ganzen Tag im Göbel gegangen ist und auf dem Dreschplatz den Dreschschlitten gezogen hat, kaum Gelegenheit hatte, etwas zu fressen. Und dann kommt er am Abend in den Stall, der Herr nimmt ihm das Joch ab und vielleicht schlägt er ihn noch einmal auf den Hals und hält ihm einen Zucker vor, damit er einen Zucker fressen kann. Der Herr sagt, nun Herr, entspanne deinen Knecht, spanne ihn aus, entlasse mich aus dem Leben, in Übereinstimmung mit deinem Wort, und zwar entlasse mich in den Frieden hinein. So wie es der aaronitische Segensspruch sagt, der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir aufstrahlen und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht huldvoll auf dich und gebe dir Frieden. Nun, o Machthaber, entlässest du deinen Sklaven in Übereinstimmung mit deinem Wort in den Frieden hinein. Und das ist nun die Zeitenwende, die in dieser Begegnung abgebildet ist. Der alte Gottesbund ist gleichsam alt und müde geworden. Und nun, nach dem Gesetzeshaushalt, beginnt der neue Haushalt der Gnade. Und nun ist das angelaufen, was der Hebräerbrief in 7 Sätzen sagt. Dieser neue Bund ist uns eine bessere Hoffnung. Es ist ein besserer Bund. Er bringt uns ein besseres Schlachtopfer, nämlich Jesus, der ein für alle Mal für die Sünden gestorben ist. Er bringt uns einen vortrefflicheren Gottesdienst, eine bessere bleibende Habe, ein besseres, das heißt ein himmlisches Vaterland und eine bessere Auferstehung. Ich möchte einmal etwas sagen bei diesem alten Gottesknecht über das Alter. Es gibt ja auch in der geistlichen Reife einen Alterungsprozess. Wir lesen in 1. Johannes 2 von den Kindlein im Glauben, die den Vater erstmals erkannt haben, und zwar in einem Punkt, dass er ihnen die Sünden vergeben hat. Und sie leben von der wortgemäßen, hoffentlich unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Dann spricht dieser Text von den jungen Männern oder von den Jünglingen, die im Heiligtum angesiedelt sind. Die Kindlein leben im Vorhof. Und von ihnen wird gesagt, sie stehen in der Kraft Gottes. Und sie haben mit dem Schwert des Wortes Gottes den Bösewicht überwunden und besiegt. Wunderbar dieser Dienst der jungen Männer. Und schließlich spricht der Text von den Vätern, von den geistlichen Vätern. Nebenbei gesagt, das muss nicht unbedingt sein, dass man da 80 Jahre alt ist. Es kann schon ein 40-jähriger Mann oder ein 30-jähriger Mann ein Vater in Christus sein. Und ein 70-jähriger kann noch ein Kindlein sein. Ein Säugling im Glauben, der noch kein Brot des Wortes Gottes hat. Diese Väter, von ihnen heißt es wieder, sie haben den Vater erkannt. Aber nun, in einer vollkommenen, umfassenden, abschließenden Weise, die Väter erkennen den Vater und sie sind durch eines ausgezeichnet, sie sind zeugungsfähig. Und diese Väter, die möchte ich gerne einmal im Allerheiligsten der Anbetung ansiedeln. Auch Simeon hat ja Gott den Vater gesegnet. Allerdings im Allerheiligsten ist es dunkel. Dort ist es auch oftmals einsam. Der hohe Priester allein ging in das Allerheiligste hinein. Da geht nicht jeder mit. Da muss man schon Vater sein, um dem Vater zu begegnen. Das bringt auch manche Vereinsamung, manches Kreuz, manche Leiden, schärfste Versuchung, Anfechtung. Und dennoch ist es ein schöner Kampf des Glaubens, den wir zu kämpfen haben. Pastor Albert Michaelis, der gesegnete Evangelist in der ehemaligen DDR, er hat meist zusammen mit Kirchenrat de Boer evangelisiert, oft auch in Bad Blankenburg, auf den Allianzkonferenzen. Er hat einmal in einem seelsorgerlichen Brief geschrieben, ein Leben in Christus ist auf dieser Erde ohne schwerste Kämpfe unmöglich. In diesen Kämpfen gibt es Verwundungen, Niederlagen und Narben. Aber unser Glaube ist dennoch der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und Der gesegnete Gottesmann Jakob Kröger schrieb über Elias: Denn alle großen Naturen, Männer der Tat und unzweideutiger innerer Herzenseinstellung, empfinden im Leben alles viel intensiver, mächtiger als weiche, zerfließende Menschen. Daher ist auch jeder eintretende Rückschlag in ihrem Leben viel tiefer und zermalmender. Wie ihre Energie im Sturm des Geschehens von Tat zu Tat vorwärts gerissen wird, so auch ihr Schmerz im Leidenssturm von Abgrundtiefe zu Abgrundtiefe, bis die Nacht der Verzweiflung manchmal ihre Seele umliegt. Wir ahnen kaum, welche unergründlichen Tiefen und unausgeglichenen Seiten auch Menschen noch in sich tragen können, die im Leben bereits viel Eifer und Mut für den Herrn bewiesen haben. Nur reden Sie nicht davon. Denn mit diesen Dingen kann man in der Gemeinde der Frommen keine Ehre einhalten, keine Propaganda machen. Ja, das ist wahr. Vielleicht ist die schärfste Anfechtung im Alter, auch in der Altersreife des Leibes Christi, von der wir dann noch reden werden. Noch etwas anderes zum Alter, dem wir ja alle entgegengehen irgendwann einmal. Das Alter bringt uns entweder die Reife der geistlichen Vaterschaft, wie wir es bei Simeon sehen, das gilt auch für die Schwestern, auch wenn es im Modell des Mannes gesagt wird, oder es bringt uns eine gnadenlose Demaskierung. Denn im Alter kann man nicht mehr die Kulissenschieberei tätigen, die man in der Kraft der Jugend aufweisen kann. Da ist es dann vorbei mit dem Schauspiel. Und es offenbart sich, was wir in einem Leben geworden sind, was sich in uns ausgeprägt hat. Verzeihen Sie, wenn ich ab und zu eine Pause mache. Ich habe heute nicht die Kraft zur Verfügung, um ständig durchzusprechen. Nein, nein. Haben wir also einen müden Gottesknecht, aber er wird entspannt. Nun spannst du deinen Sklaven aus in Übereinstimmung mit deinem Wort in Frieden. Und das gilt eben auch, dass wir im Schauen auf Jesus immer wieder entspannt werden dürfen und in die Ruhe des glückseligen Gottes eingehen dürfen. Des Gottes, der nach der ungeheuren Kräfteexpansion der Schöpfung das Werk der Schöpfung seinem Sohn in die Hände gelegt hat und der darum in seine Ruhe eingehen konnte. Denn nun übernimmt der Sohn die Schöpfung und trägt sie der Erlösung und der Vollendung zu. Darin besteht das Geheimnis der Ruhe Gottes und der Glückseligkeit Gottes. Darin besteht auch für uns das Geheimnis, dass wir in die Ruhe Gottes eingehen könnten und teilnehmen könnten an Gottes Glückseligkeit, wenn wir unsere Werke, wie es der Hebräerbrief sagt, abgeben an ihn. Wenn wir schauen auf Jesus, laufet den Kampf des Glaubens, indem ihr hinschaut auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, sagt der Hebräerbrief. Schaut euch den genau an, der einen solchen großen Widerspruch der Sünder gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht in eurem Geist ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Geistliche Müdigkeit kann hervorgerufen werden durch seelische Ermattung, durch ein Nachlassen der inneren Spannkräfte, durch Resignation, auch durch körperliche Müdigkeit. Aber da gilt immer wieder das Wort, das der Apostel Paulus gesagt hat, 2. Korinther 4. Darum, da wir diesen Dienst haben, wie wir begnadigt worden sind, werden wir nicht müde. Ermatten wir nicht. Oder Galater 6, Vers 9, das schöne Wort. Galater 6, Vers 9. Lasst uns aber in Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich möchte hierzu einmal, damit wir das nicht falsch verstehen, ein Wort lesen aus Jesajas 40, Vers 28 bis 31, wie es eigentlich heißen muss. Ein ewiger Gott ist Jehova, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet und ermattet nicht, werden Sie sagen, dafür kann ich mir nichts kaufen. Wenn er nicht ermüdet und ich bin ermattet und müde und weiß oft kaum noch, wie ich über die nächste Stunde kommen soll. Und seine Einsicht ist unerforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und solchen ohne Mannesmacht reicht er Stärke in Fülle dar. Junge Burschen werden matt und müde, junge Männer brechen strauchelnd nieder. Doch die sich ausstrecken zu Jehova hin, tauschen neue Kraft ein. Sie steigen auf mit Schwingen wie Adler, sie laufen nie ermattend, sie gehen ohne Ermüdung. Möchte ich Sie fragen, sind das fromme Sprüche, fromme Illusionen? Psalm 84 von Nein, so nicht. Sie gehen von Kraft zu Kraft, das ist wie bei einem Auto, das nicht genug Benzin hat und das von Tankstelle zu Tankstelle fährt. Und so ist es auch in dem Jesajas Wort, sie tauschen Kraft ein, wogegen nämlich? Gegen Schwachheit. Wir geben Gott unsere ganze Schwachheit. Er nimmt sie und gibt uns dafür Kraft. Immer nur für den Augenblick. Wir haben diesen Schatz der Herrlichkeit des Evangeliums in irdenen, tönernen Gefäßen, in schwachen Gefäßen, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott stamme und nicht aus uns. Wegschauen auf Jesus, so wie Simeon auf Jesus das Kindlein geschaut hat, das er in die Arme nahm und um seine Ablösung bat. Das will gelernt sein. Das will trainiert sein in den Situationen unseres Alltags. Das fällt uns nicht einmal einfach senkrecht vom Himmel entgegen und wird uns übergestülpt, sondern das müssen wir lernen. Ich denke hier an den Mann von Psalm 77. Vielleicht kennen Sie diesen Psalm auch. Es ist ein kostbarer Psalm, der dann in Vers 10 bekennt, da sprach ich, das ist mein Kranksein. Und eigentlich heißt es, das ist mein Zerriebenwerden. Wie Steine zerrieben werden zu Sand. So heißt es im Hebräischen. Und wenn Sie den ersten Teil dieses Psalms lesen, da bringt er seine Klage vor Gott vor und er spricht von seiner Stimme, von seiner Drangsal, von seiner Hand, von seiner Seele, die sich weigert, getröstet zu werden, von seinem Geist, der ermattet, von seinen Augen. Er gedenkt seines Seitenspiels, das er einstmals hatte in der Gemeinde Gottes, spricht von seinem Herzen, ich meiner mir mich. Das ist das fromme Karussellfahren um die eigene Person. Ich erinnere mich, wie Dr. Schorsch Kahn immer gesagt hat, ihr Pietisten habt einen Fehler, euch geht es nur um euch selber um euer frommes Wohl und Wehe. In Wirklichkeit geht es um die Sache Gottes und seines Messias. Zu dieser Lösung ist dieser Mann, dieser Asaf, auch gekommen. Aus seinem Kranksein heraus, aus seinem Zerriebenwerden wegen der unlösbaren Fragen der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte, mit denen er nicht klarkam. Im zweiten Teil des Psalms spricht er nämlich dann von den Dingen Gottes. Von Gottes Wundern, von Gottes Tun, von Gottes Taten, von Gottes Weg im Heiligtum, von der Stärke Gottes, von dem Volke Gottes,
vom Donner Gottes, vom Wege Gottes, vom Pfad Gottes in großen Wassern, von seinen Fußstapfen, die er zurücklässt in der Heilsgeschichte. Und er schließt mit dem Wort: Du hast dein Volk geleitet wie eine Herde durch die Hand Moses und Aarons. Hinwegschauen auf Jesus. Jetzt orientiert er sich an Gott und an dem göttlichen Tun, das Gott in der Heilsgeschichte durchführt. In dem alten Simeon, der damals eine Wachablösung, eine Zeitenwende in seiner Person vorbildete, dürfen wir die heutige Zeitenwende der Altersreife des Leibes Christi sehen. In Epheser 4 steht tatsächlich das Wort von dem Greisenalter der Gemeinde. Nur wagt es keiner, so zu übersetzen. Epheser 4,11: Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Vollmaß des Greisenalters der Fülle des Christus. Das steht wirklich da, damit wir dann nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen. Die Geschichte der Gemeinde Gottes auf Erden, das, was wir Kirchengeschichte nennen, Gemeindegeschichte, ist gekennzeichnet durch eine Kindeszeit, durch eine Jünglingszeit, durch ein Mannesalter, aber auch durch ein Greisenalter. Und das ist eben die Frage: Wie wird es sein am Ende der Gemeinde, in der Altersausreife des Leibes Christi? Gnadenlose Demaskierung, wie bei der Gemeinde von Laodicea, oder dieses wunderbare endzeitliche Ziel des Paulus, dass wir, die alle, das heißt die ganze Gemeinde Gottes, hinkämen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, damit wir gewappnet sind gegenüber den Verführungen und Anfechtungen der letzten Zeit. So lasst mich die Qualitäten, die hier von Simeon gesagt werden, noch ein wenig in dieser Richtung schauen und es übertragen auf die Zeit der Gemeinde heute. Es werden 7 Aussagen von ihm gemacht. Die erste Aussage: Er war gerecht. Auch wir dürfen das erstreben, denn Christus ist uns geworden zur Gerechtigkeit. Und Paulus sagt übrigens: Alles, was wahr ist, alles, was rein ist, alles, was gerecht ist, alles, was lieblich ist, alles, was eine Charakterstärke ist, alles, was wohllautet und so weiter, das erwäget, dann wird er Gottes Friedens mit euch sein. Das gilt also auch für die Gemeinde Gottes. Gerechtigkeit. Zweitens: Er war gottesfürchtig. Sehen Sie, es ist ein großer Unterschied zwischen der Angst und der Furcht, die uns peinigt und die vollkommene Liebe Gottes austreiben will, und der Gottesfurcht, die eine Ehrfurcht ist gegenüber dem heiligen und gerechten Gott. Ist Ihnen noch nie aufgefallen, dass in Jesajas 11 bei der 7-fältigen Entfaltung des Heiligen Geistes und seiner Fülle als letztes steht der Geist der Furcht Jehovas? Und dass dann auch noch steht, dass der Messias an diesem Geist der Furcht Jehovas wohlgefallen haben wird. Heiliger Vater, ich komme zu dir. Das ist also das, was vielleicht bei uns als letztes ausreift. Jene Ehrfurcht und Furcht Gottes, wo wir Gott und sein Wort ganz ernst nehmen und nicht mehr damit herumspielen. Das ist wahr. Wir lieben Gott nicht, weil wir ihn fürchten. Sondern wir fürchten ihn, weil wir ihn lieben. Das dritte. Simeon schaute aus auf das Kommen des Messias, auf den Trost Israels, der seine Entspannung bringen würde. So schauen auch wir aus in unseren Tagen auf das erneute Kommen Jesu Christi in Kraft und Herrlichkeit zur Vollendung seiner Gemeinde, zur Erlösung Israels, zur Befreiung der ganzen Welt, ja sogar der ganzen Schöpfung, die erhoben werden will, zur Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Sind wir solche, die in einer lebendigen Hoffnung und Erwartung seiner Wiederkunft stehen und uns die Sache nicht mies machen lassen durch die, die uns vorrechnen, dass die Zeit ja eigentlich schon vorbei wäre, nach der Devise, wo bleibt denn nun die Verheißung seiner Wiederkunft? Hiob 14,14 dürfte auch unsere Losung sein. Alle Tage meiner Dienstzeit wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. Du würdest rufen und ich würde antworten. Du würdest dich sehnen nach dem Werke deiner Hände. Viertens, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Es war seine Dienstausrüstung. Wir dürfen mehr sagen und bekennen. Auf uns ruht nicht nur der Heilige Geist, sondern in uns wohnt er bleibend. Und er geht in uns den Niedrigkeitsweg, selbst dann, wenn wir ihn betrüben. Und er seufzt, selbst dann, wenn wir beten, und trägt unsere Gebete mit unaussprechlichem Seufzen vor den Thron des Vaters. Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde trägt uns dieser Geist durch. Er wohnt in uns. Fünftens. Es war ihm aus dem Wort Wegweisung geworden, prophetische Weisung durch den Geist, dass er den Tod nicht sehen solle, bis er den Messias Jahwes geschaut habe. Das ist ein wunderbares Wort. Wird auch uns Wegweisung aus dem Wort? Das geschieht natürlich nicht durch Visionen. Das geschieht nicht dadurch, dass wir dem Worte Gottes noch etwas hinzufügen an zusätzlicher Offenbarung. Das Wort Gottes ist ja vollendet. Nein, das geschieht dadurch, dass der Heilige Geist, der immer zusammenarbeitet mit dem Worte Gottes, uns dieses Wort lebendig macht, sodass es in uns zur Wegweisung wird. Und wir dann unseren Weg finden durch diese fürchterliche Welt, denn wir leben heute in einer Welt, die immer dunkler wird. Wenn wir die Dinge kennen, dann möchten wir manchmal meinen, wir kämen gar nicht durch. Werden des Wortes, das in unsere Seelen gepflanzt ist, damit auch unsere Seelen geheilt und gerettet werden, so sagen es die Apostel Jesu. Ich darf es bekennen, dass ich manchmal mit einer offenen Frage des Wortes Gottes schlafen gegangen bin und bin mit der Lösung aufgewacht. Werden Sie sagen, das war dein Unterbewusstsein? Ja, natürlich. Aber in dieses Unterbewusstsein war das Wort Gottes eingepflanzt und hat auch in der Nacht weitergewirkt, weil der Herr es den Seinen im Schlafe gibt. Das sechste, er kam in der Kraft des Geistes in den Tempel. In den Tempel, der damals schon zu einer Mörderhöhle und zu einem Kaufhaus geworden war. Mörderhöhle deshalb, weil sich die Untergrundkommandos der israelischen Zeloten in den unterirdischen Quaderhallen des Tempels versammelten, um dort ihre Mordkommandos zu planen. Denn dorthin durfte kein Römer. Deshalb Mörderhöhle. Aber dennoch, er kommt in Geisteskraft in den Tempel. Wie kommen wir in den Tempel der Gemeinde? Über deren Schwachheit wir oft jammern und klagen. Aber was bringen wir denn mit? Haben wir einen gefüllten Korb, wie es die Väter sagten? kommen wir in der Geisteskraft in diese schwache Gemeinde. Einer Geisteskraft, die auch in uns nur ist, als in schwachen Gefäßen. Das siebte, er segnete Gott. Nicht nur er pries Gott. Da denke ich an die drei wunderbaren Stellen aus den Apostelbriefen. 2. Korinther 1. Gesegnet sei der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, der uns tröstet in unserer Trübsal. Wenn auch normalerweise das Geringere vom Besseren gesegnet wird, so dürfen wir doch als die Geringen den Segen Gottes zu ihm, dem Vater aller Vaterschaften, zurückströmen lassen. Oder 1. Petrus 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Epheser 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeglicher Form geistlichen Segens inmitten der Himmelswelt. Simeon segnete Gott. Und nun möchte ich doch noch einmal auf den einen Punkt etwas zurückkehren. In Lukas 2, Vers 26, und es war ihm vom Heiligen Geiste aus eine prophetische Wegweisung geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, bevor er nicht den Messias Jehovas geschaut habe. Und ich möchte die Frage stellen, ob dies nicht auch der letzten Generation der Gemeinde gelten könnte. Dass ihr durch das Wort prophetische Wegweisung wird, jetzt ist das Kommen Jesu Christi nahe. Jetzt ist die Morgenstunde da. Jetzt gilt es, vom Schlafe aufzuwachen. Es gibt eine eigenartige Stelle in Matthäus 27, Vers 52 bis 53, wo man sich manchmal fragt, was soll diese Stelle überhaupt im Worte Gottes? Wird davon berichtet, dass beim Tode des Herrn Jesus die Heiligen des alten Bundes, die dort in den Felsengräbern bestattet waren, auferstanden sind und dass sie in den Felsengrüften blieben bis zur Auferstehung des Herrn Jesus, damit er in allem den Vorrang habe, und dass sie dann aus ihren Felsengräbern hervorgingen und vielen in Jerusalem erschienen. Das schreibt das Evangelium, das konnte damals nachgeprüft werden. Man konnte die Leute fragen, die Heilige des alten Bundes geschaut haben in diesen Tagen. Und sie sind dann sicherlich nach dieser ihrer Auferstehung in der Zeugenwolke zusammen mit dem Herrn aufgefahren in die Herrlichkeit des Vaters. Weshalb Hebräer 12 anschließend an das Kapitel von den Heiligen des alten Bundes, die eine bessere Auferstehung erlangen soll, davon spricht, dass es eine Gemeinde der Erstgeborenen in den Himmeln gibt. Und da möchte ich die Frage stellen. 1. Thessalonicher 4, da heißt es, die Toten in Christo werden auferstehen zuerst. Danach aber werden wir, die wir übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, gemeinsam mit ihnen, dem Herrn, entgegengerückt werden in die Wolken und in seine Gleichheit verwandelt werden, umgestaltet werden. Die letzte Gemeindegeneration muss also nicht in den Tod, sondern ihr wird das Kleid der Herrlichkeit unmittelbar übergezogen, ohne dass sie zuvor den Zeltbau ihres Leibes haben ausziehen müssen. Aber da steht ein zuerst und ein danach. Und dazwischen kann eine Zeit liegen. Das können Sekunden sein, das können aber auch Stunden sein, vielleicht sogar einige Tage. Wir wissen es nicht. Und jetzt stelle ich einmal nur die Frage, sagen Sie bitte nicht, das hat der Bruder Jugel gelehrt, sondern das ist eine biblische Schlussfolgerung aufgrund der Stelle von Matthäus 27. Die muss ja schließlich einen prophetischen Sinn haben. Vielleicht könnte es doch sein, dass die Toten in Christo, die vorher auferstanden sind, dann der Gemeinde erscheinen werden, den Gliedern der Gemeinde, und ihnen sagen werden, der Tag ist da, macht euch bereit. Nun warten Sie mal nicht, dass der Karl Geier durch die Tür kommt. Es könnte sein. Es könnte sein. Wir warten ja auf den Herrn. Wir warten nicht auf Karl Geier. Aber es wäre ja schön, wenn wir den Bruder wieder treffen würden und Adolf Heller. Ich habe vorgestern von Willi Schirmacher geträumt. Das war ein abendfüllender Traum, würde ich sagen. Er hörte gar nicht auf. Hat mich gefreut. Vielleicht ist das die Verwirklichung des Wortes, es war ihm vom Heiligen Geiste aus eine prophetische Wegweisung geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, bevor er nicht den Messias des Herrn geschaut habe. Auf jeden Fall wird uns Wegweisung aus dem Wort, in unseren Tagen in besonderer Weise aus dem prophetischen Wort. Und dazu ein letztes. Letzte Wachablösung in der Zeitenwende. Am Ende der Werktagswoche Gottes schauen wir noch kurz hinein in Nehemia 4. Meine Stunde ist gerade um. Gestatten Sie mir noch kurz einige Minuten. Nehemia 4, Vers 8 bis 9. Dort wird mit viel Kampf und Anfechtung unter der Führung Nehemias die Mauer Jerusalems wieder aufgebaut. Während die Feinde sich verschwören, zu kommen, um wieder Jerusalem zu streiten und Schaden anzurichten. Sie rufen aus, was machen die ohnmächtigen Juden? Das wird kommen, Sahaja 12, vielleicht schon in den nächsten Jahren, dass sie alle miteinander, die Völker ringsum, kommen, um in Jerusalem Schaden anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten aus Furcht vor ihnen Tag und Nacht Wachen gegen sie auf. Und diejenigen, die auf der Mauer bauen, die die Kelle haben, die haben in der anderen Hand das Schwert. Brauchen wir beides. Aufbau des Leibes Christi der Gemeinde. Positiver Aufbau aber. Andererseits Abwehr der Dinge des Feindes, der Irrtümer des Feindes, der Lehren der Dämonen. Kein wahrer Verkündiger des Evangeliums kann heute darauf verzichten, auch auf Fehlentwicklungen und auf Dinge, die der Satan in die Gemeinde hineinbauen will, hinzuweisen. Es geht heute nicht mehr, dass wir nur erbauliche Stunden machen, wo es uns nur immer warm den Rücken hinunterrinnt. Wir müssen die Gemeinde mobilisieren im Kampf gegen den Feind, denn der Feind schläft nicht. Und er kommt nicht mit Schwefelgeruch, mit Hörnern und Boxfuß, sondern er kommt als Engel des Lichtes im frommen Gewand. Ja, da werden die da bauen, mutlos. Und wir lesen in diesem Kapitel, wie sie in eine Diskussion miteinander eintreten und wie sie gegenseitig sich ihre Mutlosigkeit noch bestärken. In dem Sinne, es hat ja doch alles keinen Zweck. In der Gefahr stehen auch wir manchmal. Wenn Willi Schirmacher mein Gast war, er war oftmals bei uns, wohnte dann eine Woche, hat er sich verabschiedet mit den Worten, na Wolfgang, machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja, so ist das. Da hat Nehemia hinter dem mutlosen Volk, das da diskutierte, Führer des Volkes Gottes aufgestellt. gleichsam heilige Kommissare, so wie es die Russen machten im Krieg. Die stärkten ihnen den Rücken, haben ihnen zugesprochen, haben gesagt, werft die Zuversicht und die Hoffnung nicht weg. Und nun möchte ich lesen, von Vers 18 an. Und die Bauenden hatten ein jeder sein Schwert um seine Lenden gegürtet und baute. Wir denken an das Schwert des Wortes Gottes. Und der in die Posaune stieß, stand neben mir. Es wird ja die Posaune Gottes erschallen, wenn die Gemeinde entrückt wird und wenn die Toten in Christo auferstehen werden. Jener Schofar Gottes, begleitet von dem Kommandoruf des Fürstenengels Michael, der dann seine Heere mobilisiert im Endkampf gegen den Satan und seine Mächte. Die Posaune, die war neben mir, sagt Nehemia. Es ist ja das Tagebuch des Nehemia. Und ich sprach zu den Edlen und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, das Werk ist groß und weitläufig und wir sind auf der Mauer zerstreut, einer von dem anderen entfernt. Das gilt auch von der Gemeinde Gottes. In Australien, in Südamerika, in Nordamerika, in Asien, in Russland, in den Ostgebieten, in Europa, in Neuseeland, in Afrika, so wie es der Herr befohlen hat, verkündige das Evangelium des Reiches allen Völkern zum Zeugnis, dann wird das Ende kommen, das Ende der Welt sein. Weit verstreut. Vers 20. An dem Orte, wo ihr den Schall der Posaune hören werdet, dahin versammelt euch zu uns. Das ist die große Stunde der Vollendung der Gemeinde. Wobei der Posaune Gottes Toten in Christo auferstehen werden zuerst und die noch lebende letzte Gemeindegeneration gemeinsam mit ihnen dem Herrn entgegengerückt werden in die Luft, damit sie dann alle Zeit bei dem Herrn seien, in seiner Schönheit und Herrlichkeit. Und dann heißt es noch, unser Gott wird für uns streiten. Dann beginnt der Krieg Jehovas gegen die Mächte des Antichristen. So arbeiteten wir an dem Werke. Und die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen vom Aufgang der Morgenröte an, bis die Sterne hervortraten. Wir warten ja auch auf den Morgenstern seines Kommens. Auch sprach ich in selbiger Zeit zu dem Volke, ein jeder übernachte mit seinen Dienern innerhalb Jerusalems, sodass sie uns des Nachts zur Wache und des Tages zum Werke dienen. In der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit ist also eines vor allem nötig, Wache, Wachsamkeit. Und weder ich noch meine Brüder noch meine Diener noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, zogen unsere Kleider aus. Ein jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Wer würde hier nicht erinnert an das wunderbare Wort des Apostels Paulus in 2. Korinther 5, dass er es lieber hätte, nicht entkleidet zu werden, dass er nicht den Zeltbau seines Leibes erst ablegen müsse, sondern dass er unmittelbar überkleidet würde mit jenem Hause der Herrlichkeit, mit jener Behausung Gottes, die von ihm. Wir zogen unsere Kleider nicht aus. Vielleicht könnte dies einigen geschehen, die es noch erleben werden, das Kommen des Herrn in der letzten Generation der Gemeinde. Wir haben versucht, uns dies klar zu machen an dem alten Simeon. Wachablösung in der Zeitenwende. Ich möchte schließen mit 3 Versen von Rudolf Alexander Schröder. Wir stehen noch in der Hütten, wir sind noch nicht daheim, wo was sich hart bestritten, sich fügt in einen Reim. Doch grüßen wir mit Schalle, auch hier im finsteren Tal, des Bräutigams lichte Halle, des Herren Hochzeitsmahl. Hindurch, hindurch mit Freuden, Das soll die Losung sein. Hindurch durch alle Leiden, durch Kreuz und Not und Pein. Hindurch, hindurch mit Freuden, mit Gottes Helm und Sieg, durch Leiden und durch Streiten in seinem heiligen Krieg. Hindurch, durch das Gestrüppe, das an uns zerrt und reißt und wie die ganze Sippe von kleinem Jammer heißt. Und wenn es schwül und traurig und trostlos allwärts steht und das Gewölke schaurig, was fast bis zur Erde geht, hindurch mit Adlerflügeln, mit Danken und Gebet, hin, wo auf ewigen Hügeln der Tempel Gottes steht. Amen.